HR Info Wirtschaft.
Bis auf den allerletzten Drücker hat der britische Touristikkonzern Thomas Cook ums Überleben gekämpft und konnte die Pleite am Ende doch nicht abwenden. Um 200 Millionen Pfund ging es am Ende, die Investoren aber waren nicht mehr bereit, noch einmal für das Unternehmen in die Tasche zu greifen. Das hat für viel Wirbel gesorgt auf dem Reisemarkt, auch bei uns in Deutschland und auch in Hessen, zum Beispiel auf dem Frankfurter Flughafen. Tausende Reisende durften plötzlich nicht mehr in den Flieger steigen, die Träume vom Urlaub geplatzt.
Irgendwie unglaublich, wir hatten mit sowas nie gerechnet, weil wir extra nicht keinen Billigflug genommen haben und extra Pauschalreise gebucht haben.
Wir kommen also hier hin und es sieht so aus, dass alle Schalter nach und nach sich zurückziehen. Und wir sind also jetzt am Überlegen, was wir machen.
Das ist eine Frechheit. Nicht einmal das Geld kriegen wir anscheinend zurück. Also das geht gar nicht. Sowas geht überhaupt nicht.
Die Insolvenz von Thomas Cook kostet auch Arbeitsplätze und sie hat die Reisebranche ins Wanken gebracht. Das Thema in HR Info Wirtschaft. Mein Name ist Aydoğan Makasci. Es war die erste Meldung, die zu Beginn der Woche auf vielen Smartphones aufgeploppt ist und die für viel Hektik in den Nachrichtenredaktionen gesorgt hat. Der Reiseveranstalter Thomas Cook ist pleite. Alle Bemühungen um eine Rettung des angeschlagenen Konzerns gescheitert. Und somit musste Thomas Cook trotz des Kampfs einen Insolvenzantrag stellen. Imke Köhler fasst zusammen.
This is a statement I hoped I would never have to make.
Ein schwerer Gang für Peter Fankhauser heute früh vor die Mikrofone. Dieses Statement wollte er nie abgeben müssen. Der Schweizer Chef von Thomas Cook muss erklären, dass es keine Rettung mehr gibt.
Despite huge efforts over a number of months,
trotz großer Anstrengungen über mehrere Monate hinweg und weiterer intensiver Verhandlungen in den letzten Tagen, sind wir nicht in der Lage gewesen, einen Deal zu fixieren, um unser Unternehmen zu retten.
To save our business.
Der Flugbetrieb wurde eingestellt und bei Gericht Insolvenz beantragt. Rund 1 Million Thomas Cook-Kunden werden damit ihren Urlaub nicht wie geplant antreten können. Rund 600.000 Urlauber müssen zusehen, wie sie wieder nach Hause kommen. Für die Briten unter ihnen ist die Operation Matterhorn angelaufen, die größte Rückholaktion seit dem Zweiten Weltkrieg. Warum aber muss die britische Luftfahrtbehörde mehr als 40 Maschinen chartern, um die britischen Urlauber wieder nach Hause zu bringen? Warum benutzt die Regierung für diese Aktion denn nicht einfach die Thomas Cook-Maschinen? Eine Frage von BBC-Moderator Nick Robinson an den britischen Verkehrsminister Grant Shapps, auf die der Minister aber nicht eindeutig antwortet. Der Moderator bringt es auf den Punkt.
Das Problem ist, dass das Unternehmen liquidiert worden ist. Es steht also nicht zum Verkauf. Und es besteht die Gefahr, dass diese Maschinen beschlagnahmt werden könnten von Leuten, die wollen, dass ihre Rechnungen in anderen Ländern bezahlt werden.
Der Verkehrsminister darauf?
Correct.
Stimmt. Vielen Urlaubern dürfte egal sein, in welchem Flieger es nach Hause geht. Hauptsache, es geht zurück. Allein heute soll sich die Zahl der Briten, die ihren Rückflug antreten wollen, auf 16.000 belaufen. Wie fast zu erwarten war, ist die Informationslage zunächst aber dürftig. Jean am Flughafen von Palma de Mallorca ist leicht frustriert. Sie versucht, nach Newcastle zurückzukommen. Wie es weitergeht?
We don't know. Nobody's telling us anything.
Wir wissen es nicht. Uns sagt keiner was. Wir haben nur im Hotel gehört, dass wir wohl nach Manchester fliegen und dann mit dem Bus nach Newcastle fahren. Und das ist alles. Keiner weiß hier irgendwas.
Nobody else knows anything here.
Aber es gibt auch in dieser Situation Urlauber, die aus Mitgefühl ihr Bedauern über die Pleite ausdrücken.
I feel really sorry for Thomas Cook and their employees. You know, this is a big thing for them to go under.
Sie fühlt mit Thomas Cook und den Angestellten. Das sei schon eine große Sache, dass dieser Konzern jetzt untergehe. An anderer Stelle ist zu hören, dass es doch mal dieses Unternehmen gewesen sei, das das Reisen für Normalverdiener möglich gemacht habe. Für den Reiseexperten Simon Calder ist das Aus für Thomas Cook allerdings keine Überraschung. Der Reisekonzern sei nicht fit für das 21. Jahrhundert gewesen, meint er. Das Konzept von Reisebüros und Pauschalangeboten sei nicht mehr zeitgemäß.
Thomas Cook did not keep up with the pace.
Thomas Cook hat nicht mit der Zeit Schritt gehalten. Es hat immer noch dieser alten Idee nachgehangen, dass die Leute ins Reisebüro gehen, sich hinsetzen und sich sagen lassen, welche Art von Urlaub sie buchen könnten. Die jungen Leute organisieren sich aber den Urlaub so, wie sie ihn wollen, auf dem Smartphone.
Die younger generations simply will organize everything the way they want it, probably on their smartphone.
Thomas Cook hätte vor einer umfangreichen Sanierung gestanden, wenn es am Wochenende noch einmal zusätzliche 200 Millionen Pfund gegeben hätte. Aber offenbar war die Sache auch für die Investoren ausgereizt. Denn die 200 Millionen Pfund wären nur zusätzlich gewesen. zu einem bereits ausgehandelten Paket von 900 Millionen Pfund.
Thomas Cook ist auch in Deutschland aktiv. In der deutschen Firmenzentrale in Oberursel arbeiten rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Knapp 50.000 Menschen leben in der Stadt in der Nähe von Frankfurt. Thomas Cook ist einer der wichtigsten Arbeitgeber. Die Nachricht vom Aus der britischen Mutter hat Oberursel deshalb getroffen. Bürgermeister Hans-Georg Brum von der SPD.
Das ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe hier bei uns in Oberursel. Für uns ist es natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Thomas Cook ist eine der drei größten Oberurseler Firmen. Da ist schon eine große, enge Verbundenheit gegeben und das macht schon sehr betroffen.
Drei Tage nach der britischen Mutter stand dann auch für die Tochter Thomas Cook Deutschland fest, das Unternehmen muss Insolvenz beantragen. Die Reaktion darauf hat Lars Hofmann in Oberursel gesammelt.
Bei Thomas Cook Deutschland in der Firmenzentrale in Oberursel herrscht schon seit Tagen Unsicherheit, sagt Betriebsrätin Marina Schwarz. Vor allem, nachdem der Insolvenzantrag gestellt wurde.
Also eine Insolvenz ist natürlich immer eine ganz, ganz schreckliche Nachricht. Es gibt Menschen, die haben noch Hoffnung, zu denen gehöre ich. Es gibt Menschen, die heulen, es gibt Menschen, die sind verzweifelt. Es gibt wirklich die gesamte Gefühlspalette. Also die Kollegen sind schon sehr, sehr besorgt. Und die wenigsten schlafen gut.
Thomas Cook Deutschland-Chefin Stefanie Berg sagt, es habe keine andere Lösung gegeben. Sie habe die Insolvenz beantragen müssen. In der Insolvenz, sagt sie, solle Thomas Cook Deutschland jetzt saniert und von der zahlungsunfähigen britischen Mutter getrennt werden.
Wir sitzen jetzt gerade mit dem Insolvenzverwalter zusammen und versuchen hier ein Szenario zu finden, wie es weitergehen kann. Ich hoffe, dass wir wirklich eine Möglichkeit finden, nach vorne zu schauen und die Company weiter zu betreiben und damit auch die Arbeitsplätze, 2000 Mitarbeiter haben wir in Deutschland, sichern zu können.
Offen ist, wie es für die Urlaubsreisenden weitergeht. Stefanie Berg betont, alle fast 100.000 Menschen, die noch über Thomas Cook im Urlaub sind, könnten im Hotel bleiben und würden wie geplant zurückgeflogen. Und dann?
Wir sind jetzt gerade dabei zu schauen, wie es dann in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht.
Das dürfte auch am Insolvenzverwalter liegen. Daran, wie er die Lage einschätzt und ob vielleicht doch noch das Land Hessen und der Bund mit einem Überbrückungskredit einspringen. Professor Nils Stieglitz von der Frankfurt School of Finance and Management ist skeptisch mit Blick auf Thomas Cook. Anders als bei Condor seien aus seiner Sicht staatliche Hilfen hier nicht sinnvoll. Thomas Cook habe in den letzten Jahren zu viele Fehler gemacht. Trends wie Kreuzschifffahrten verschlafen.
Bei Thomas Cook sind Rettungskredite wahrscheinlich nicht sinnvoll. Ich meine, es wird zwar immer Reisen geben, es wird auch immer Pauschalreisen geben, auch in den nächsten Monaten, aber nicht unbedingt mit dem Unternehmen. Da stehen andere Wettbewerber bereit, die diese Reisen auch anbieten können.
Professor Nils Stieglitz glaubt, dass bei Thomas Cook mit Marken wie Neckermann und Öger Tours Arbeitsplätze verloren gehen werden. Etwas, wovor natürlich auch die Beschäftigten Angst haben.
Die Hoffnung stirbt zuletzt bei Thomas Cook in Oberursel. Eine Rettung ist nicht ausgeschlossen. Die Verantwortlichen suchen nach Investoren und haben bei der Bundesregierung nach einem Kredit gefragt. Was bedeutet es für ein Unternehmen, in die Insolvenz zu gehen? Darüber haben wir mit der Rechtsanwältin Jutta Rüdlin gesprochen und wollten zunächst von ihr wissen, welche Formen der Insolvenz es denn gibt.
Es hängt davon ab, was für ein Antrag gestellt worden ist. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ein Unternehmen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragen oder, wie wohl hier bei der Condor-Insolvenz, im Schutzschirmverfahren. Das sind gewisse Differenzierungen, welche Beauftragungen durch das Insolvenzgericht dann letztlich erfolgen.
Es geht auch noch um Finanzhilfen für die deutsche Thomas Cook-Tochter. Wenn sich ein Investor finden würde, wenn der Staat aushelfen würde, wie sicher wäre dann das Geld vom britischen Mutterkonzern?
Der Insolvenzantrag führt zu einer gewissen Sicherung. Das heißt, alles Vermögen des deutschen Unternehmens, das der deutschen Insolvenz hier unterliegt, wird zunächst gesichert. In Deutschland gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz und insofern kann der Mutterkonzern jetzt nicht einfach so auf die Vermögenswerte zugreifen, wie es vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn jetzt nur in England die Insolvenz gewesen wäre.
Rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für Thomas Cook Deutschland in Oberursel. Wir wollten von Rechtsanwältin Jutta Rüdlin auch wissen, was die Insolvenz jetzt für die Arbeitnehmer bedeutet.
Für die Mitarbeiter hat es zunächst die eine Auswirkung. Klar, man ist sich darüber im Klaren, es muss ein Insolvenzgrund hier vorliegen. Also das Unternehmen ist wohl in einer Krise, das ist damit bestätigt. Also es gibt den Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung. Und auch zum anderen hat das für die Mitarbeiter aber auch eine gewisse Sicherheit, denn in Deutschland sind die Mitarbeiter für einen Zeitraum von 3 Monaten über Insolvenzgeld abgesichert. Das heißt, man hat erstmal eine gewisse Entspannung, weil man weiß, mein Gehalt wird bezahlt.
Nicht zuletzt sind auch viele Kundinnen und Kunden von der Insolvenz von Thomas Cook betroffen. Bis mindestens Mitte Oktober können gebuchte Reisen nicht angetreten werden. Welche Rechte haben Betroffene und können sie jetzt noch auf ihr Geld hoffen?
Das haben wir ja, denke ich, in den letzten Tagen jetzt in diesen Insolvenzfällen mitbekommen, dass hier bei den Pauschalreisenden diese Insolvenzversicherung eintritt. Allerdings ist da, bleibt auch abzuwarten, inwieweit die Insolvenzversicherung eine vollständige Deckung haben wird, weil ja eben diese Deckelung auf 110 Millionen Euro pro Reiseveranstalter nun mal in der Welt ist. Da bleibt abzuwarten, wie hoch die Verbindlichkeiten daraus insgesamt werden. Und sollte da was offen bleiben, ist im Insolvenzfall das so, dass auch diese Reisenden ihre Forderungen dann zur Insolvenztabelle in einem eröffneten Insolvenzverfahren anmelden müssen.
HR Info Wirtschaft.
Von der Thomas Cook-Pleite betroffen ist auch der Ferienflieger Condor. Noch ein Unternehmen also, das seinen Sitz im Rhein-Main-Gebiet hat und das rund 5000 Menschen im Moment einen Arbeitsplatz bietet. Die Zahlen von Condor waren in den vergangenen Jahren immer sehr solide. Experten sprechen deshalb von einem eigentlich gesunden Unternehmen, das wegen der Pleite seiner Mutter aber jetzt in Bedrängnis kam. Unverschuldet also. Deshalb haben sich der Bund und das Land Hessen auch schnell geeinigt, Condor mit einem 380 Millionen Euro Kredit auszuhelfen. Dazu Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU.
Ich kann Ihnen heute Abend mitteilen, dass die Bundesregierung heute entschieden hat, Condor ein Massedarlehen in Höhe von 380 Millionen Euro zu gewähren. Das haben wir getan nach intensiver und sorgfältiger Prüfung mit den beteiligten Ministerien.
Lars Hofmann über die Reaktionen bei der Condor.
Bei Condor sind Freudentränen geflossen, ist zu hören. Auslöser? Die Nachricht, dass der Bund und das Land Hessen den Ferienflieger mit einem Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro unterstützen.
Die Freude ist natürlich groß. Ich meine, die letzten Tage haben wir alle gebankt, waren aber alle durch die Bank weg echt positiv gewesen, dass wir jetzt sehr gut weitermachen können. Man ist am Zittern. Ja, Glücksgefühle. Pur, wirklich.
Wir freuen uns, weil es weitergeht. Wir können da fliegen, wir lieben fliegen.
Im Überschwang schafft es diese Mitarbeiterin sogar noch, den Werbespruch von Condor auszusprechen. Und Condor-Chef Ralf Teckentrupp ist geradezu gerührt.
Ich bin 4.900 Condorianern sowas von dankbar, was sie geleistet haben, sensationell. Was die Gewerkschaften beigetragen haben, uns zu helfen, sensationell. Wenn wir 20% von der Motivation rüberbringen in die, ich sag mal, neue Zeit, dann mache ich mir über die Condor zukünftig 0,0 Sorgen.
Für Condor geht es jetzt weiter, auch weil Bund und Land Hessen in die Bresche springen. Damit das staatliche Geld aber tatsächlich fließt, muss noch die EU zustimmen. Und Condor muss in ein Schutzschirmverfahren gehen, um sich vor dem Zugriff durch die insolvente britische Mutter Thomas Cook zu schützen, sagt der hessische Finanzminister Thomas Schäfer.
Eine wichtige Voraussetzung wird sein, dass es gelingt, die Condor Flugdienst GmbH aus dem Verbund der Thomas Cook in Großbritannien herauszulösen. Denn nur in dem Fall ist sichergestellt, dass deutsches Steuerzahlerkreditgeld eben nicht in London landet.
Mit Blick auf die knapp 5000 Arbeitsplätze beim Ferienflieger Condor herrschen Erleichterung und Zuversicht. Auch bei den Gewerkschaften. Jetzt bestehe die Chance, die Arbeitsplätze bei Condor zu erhalten.
Die knapp 5000 bedrohten Arbeitsplätze waren auch für die hessische Landesregierung ein wichtiges Argument dafür, sich an der Geldhilfe zu beteiligen. Aber nicht nur. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Es geht aber auch um die Frage, wie wir insgesamt dafür sorgen können, dass jetzt nicht eine deutsche Firma in den Strudel mitgerissen wird, weil die ausländische Mutter Insolvenz beantragt hat.
Auch für den hessischen Finanzminister Thomas Schäfer war wichtig zu betonen, dass die Condor unverschuldet in eine schwierige Lage geraten sei, obwohl alle im Unternehmen eigentlich gute Arbeit geleistet hatten.
Condor ist im Gegensatz zu manchem Unternehmen, dem wir in der Vergangenheit geholfen haben, ein florierendes Unternehmen mit einer Ausnahme jedes Jahr Gewinn, sodass wir eigentlich der ziemlich sicheren Erwartung sind, dass sich eine Perspektive eröffnet für einen Investorenprozess, dass jemand das Unternehmen bereit ist, in die Zukunft zu führen.
Die Gespräche mit Investoren laufen, der Flugbetrieb geht weiter. Vielen Urlaubern, die bei Condor gebucht hatten, dürfte deshalb ein Stein vom Herzen gefallen sein. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
Nicht zuletzt ging es auch darum, sicherzustellen,
dass diejenigen, die gebucht haben und die Urlauber, die dort betroffen sind, eine Sicherheit dafür bekommen können, dass es weitergeht und dass sie auch eine Antwort bekommen.
Über die Zukunft der Condor habe ich mit dem Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg gesprochen. Ich wollte unter anderem wissen, ob die wirtschaftliche Prognose für den Flieger tatsächlich so gut ist.
Insbesondere in der Rückschau kann man ja sagen, Condor hat ordentlich gearbeitet. Und ein Unternehmen, das durch seine Muttergesellschaft unverschuldet in so eine Notlage kommt, da kann man natürlich auch die Perspektive daraus ableiten, wenn jemand das bisher gut hinbekommen hat, dann mag es jetzt eine Delle geben durch die Buchungszurückhaltung der Kunden, die zu erwarten ist. Aber generell hat Condor einen guten Ruf.
Condor hat einen guten Ruf. Condor betont auch selbst immer wieder, ein erfolgreiches Unternehmen zu sein, Gewinne gemacht zu haben. Wieso braucht denn so ein erfolgreiches Unternehmen überhaupt Hilfe vom Staat? Warum können die das nicht alleine schaffen?
In dem Moment, wo eine Fluggesellschaft wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, sei es selbst verschuldet oder wie hier durch die Muttergesellschaft verschuldet, passieren zwei Dinge. Fluggäste wollen nicht mehr buchen, jedenfalls nicht mehr in dem Umfang, wie das üblich ist in dieser Jahreszeit. Und alle Lieferanten stellen um auf Vorkasse oder auf Barzahlung. Und das belastet eine Fluggesellschaft ab der ersten Minute direkt.
Und dann würde es eben dazu kommen, dass irgendwann Zahlungsengpässe auftreten?
Wenn Flugzeuge nicht mehr fürs Tanken oder für das Handling, für die Bearbeitung am Boden eines Flughafens zahlen können per Überweisung, dann müssen sie Kreditkarte oder Bargeld mithaben. Und in dem Moment, wo ein Pilot das nicht darstellen könnte oder eine Firma das nicht darstellen kann, dann würden die Flugzeuge am Boden bleiben, sie würden nicht abgefertigt, sie würden nicht betankt. Und nach ganz, ganz kurzer Zeit kommt es zu einem Dominoeffekt. Andere Flughäfen würden das auch machen. Und wenn eine Flugzeugflotte erstmal steht und dass der Vertrauen der Passagiere weg ist, dann bleibt die wahrscheinlich auch am Boden. Und dann wären die 5000 Arbeitsplätze extrem gefährdet, obwohl die Fluggesellschaft doch in der Vergangenheit ordentlich gewirtschaftet hat.
Jetzt gibt es mehrere Ökonomen, die sich nach der Entscheidung der Bundesregierung trotzdem auch kritisch geäußert haben, die eben sagen, es sei nicht Aufgabe des Steuerzahlers, Unternehmen zu finanzieren. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar, die Kritik?
Man kann das sicherlich von verschiedenen Seiten begucken, aber wir stehen jetzt am Ende der Sommerzeit und kurz vor den Herbstferien mit vielen deutschen Urlaubern in aller Welt. Condor hat ja ein sehr viel internationaleres Streckennetz, als Air Berlin es vor zwei Jahren hatte. Aber was doch als Vergleich mit Air Berlin irgendwie positiv auch ausfällt, ist, dass der Air Berlin Insolvenzverwalter gerade die letzte Kreditrate getilgt hat, also den staatlichen Überbrückungskredit komplett zurückgezahlt hat. Jetzt geht's an die Zinsen. Und damit hat Condor auch ein in gewisser Weise positives Vorbild in diesen schwierigen Zeiten.
Weil Sie gerade Air Berlin auch angesprochen haben, da haben die Staatshilfen ja letzten Endes nicht geholfen. Wie sehr sind denn diese beiden Fälle vergleichbar aus Ihrer Sicht, Air Berlin und Condor?
Air Berlin war ein Unternehmen, das finanziell nicht gesund war und das sowieso am seidenen Faden hing. Aber es war auch noch mal einen Monat früher, als jetzt Condor von der Jahreszeit her in Schwierigkeiten kam, dran. Nämlich im August und damit noch mehr in den Sommerferien 2017. Insofern auch das ist für mich nachvollziehbar. Was wir in England sehen, ist ja, dass für Thomas Cook Airlines dort eine Rückkehraktion der britischen Behörden gestartet wurde. Da kann man sich auch ausmalen, dass die viel, viel Geld kostet. Vielleicht ist dieses hier mit dem Kredit, den Condor ja zurückzahlen muss, so es wirtschaftlich möglich ist, vielleicht ist das die kostengünstigere Variante.
Jetzt hat die Condor angekündigt, mit dem Hilfsgeld über den Winter kommen zu wollen, die Zeit auch nutzen zu wollen, einen neuen Eigentümer zu finden. Wie aussichtsreich ist das denn?
Condor muss jetzt in den nächsten Wochen eine Weichenstellung herbeiführen. Und zwar einmal natürlich für die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter und für die Sicherheit der Kunden, die entweder buchen oder sich eben noch zurückhalten, aber für 2020 eigentlich gern buchen würden. Und natürlich auch aus Sicht eines möglichen Investors. Denn jetzt wird der Sommerflugplan 2020 in Reinform gegossen und wer da nicht mitmacht und zu spät kommt, der kriegt seine Flotte auch nicht gut organisiert. Man kann als Investor natürlich auch Flugzeuge tauschen, andere Flugzeuge reinbringen, als jetzt da sind, aber dafür braucht man auch einen Vorlauf. Insofern ist die Winterzeit dafür ganz gut geeignet, aber die Zeituhr tickt.
Stichwort Investoren, wer scharrt denn da schon mit den Hufen?
Es gibt sicherlich Interesse für Condor von Seiten von Wettbewerbern. Da könnte ich mir denken, dass die Lufthansa-Gruppe sich Condor weiter gut anschaut, denn es war ja mal der Ferienflieger der Lufthansa. Also dort besteht nicht nur eine emotionale Verbindung, sondern Condor hat Strecken im Angebot, die Lufthansa gern hätte und bisher mit ihrer eigenen Tochter Eurowings nicht dargestellt hat, sprich nicht umgesetzt hat. Auf der Kurz- und Mittelstrecke sieht das ein bisschen anders aus. Sonnenziele in Europa fliegt Lufthansa viel an, fliegt Eurowings viel an. Da könnte die Begeisterung nicht ganz so groß sein. Aber dafür zum Beispiel beim europäischen Anbieter TUI, der sich hier ja sehr gut auskennt und der auch als Wettbewerber einerseits mit Thomas Cook verbunden war, aber auch als Kunde von Condor für die Langstreckenflüge aktiv ist. Und vielleicht ergeben sich da plötzlich neue Bande.
Herr Schellenberg, wo Sie gerade die TUI angesprochen haben, TUI-Chef Jussen hat gesagt, auf dem deutschen Markt gibt es zu viel Flugkapazitäten. Das schade der Branche aktuell. Teilen Sie diese Einschätzung?
Das ist immer der Gesang der Wettbewerber. Das ist natürlich auch ganz schön, wenn die Perspektive besteht, dass es ein weniger gibt. Auf der Kurz- und Mittelstrecke, dem Europaverkehr, da ist natürlich viel los. Aber ich denke, da ist auch Platz für eine klassische Airline wie Condor, die als Ferienflieger sich ganz klar positioniert hat. Anders als viele traditionelle Fluggesellschaften, die versuchen auch Ferienangebote zu machen, die versuchen plötzlich auch Billigflugangebote zu machen. Condor ist da klar unterwegs und wenn es eine wirtschaftliche Perspektive geht, dann denke ich, kann man das Unternehmen auch weiter fliegen lassen.
Jetzt gab es offenbar ja in der Vergangenheit schon konkrete Angebote. Sie haben eben die Lufthansa angesprochen und das Interesse an der Langstrecke. Warum hat Condor denn nicht früher versucht, eigentlich sich von Thomas Cook zu verabschieden?
Mit Mutter und Kind ist es immer so eine Sache. Das Kind möchte sich gern vielleicht verabschieden, aber die Mutter sitzt am längeren Hebel. Und Thomas Cook hatte ja vor, die Fluggesellschaften in Europa zu verkaufen, aber als Gesamtpaket, weil man erhoffte, dann mehr Geld erzielen zu können. Und dieser Plan war jetzt nicht mehr realisierbar, weil insgesamt zu viel Geld fehlte und damit auch Zeit bei Thomas Cook. Und ganz klar war, Condor war die attraktivste Airline von der Thomas Cook-Gruppe, sodass es natürlich aus Sicht von Thomas Cook sinnvoller war, alle Airlines gemeinsam in ein Paket zu packen, damit man auch für die Resterampe was Gutes bekommt.
Jetzt sagen Sie eine attraktive Airline. Wie wichtig ist diese attraktive Airline, die Condor, denn eigentlich für die deutschen Reiseveranstalter?
Die deutschen Reiseveranstalter haben bisher schon mit Condor über die Wettbewerbsgrenze zu Thomas Cook hinaus zusammengearbeitet, weil Condor ein Langstreckenangebot hat, das andere Fluggesellschaften in Deutschland so nicht bieten können. Und zum Beispiel die Lufthansa sich bemüht hat, dieses Langstreckenangebot mit Eurowings aufzubauen, aber auch festgestellt hat, dass Langstrecke nicht nur richtig schwierig und komplex ist, weil Flugzeug, Besatzung, Technik sehr lange weg sind. Und wenn was passiert, ist es eben weit weg und viel Aufwand muss getrieben werden, um ein Flugzeug auf einem Zielort tausende Kilometer entfernt heil zu machen. Es wurde auch viel Geld verbraten, weil solche Routen eben sehr teuer mit großen Flugzeugen aufzubauen sind. Diese Langstreckenerfahrung, die hat Condor. Und das ist etwas, das sicherlich viel wert ist, denn wir Verbraucher, wir Reisenden, wir mögen immer mehr auf Langstrecke gehen. Und die Deutschen haben da eine sehr gute Bindung zu Condor. Das könnte tragen.
Ein Schritt steht jetzt noch aus. Die EU-Kommission muss dem zugesagten Übergangskredit noch genehmigen. Aus Ihrer Einschätzung heraus, ist das nur Formsache oder kann da noch was schiefgehen?
Also ganz klar sollte man Respekt vor solchen Genehmigungsverfahren haben und auch keine Vorhersagen treffen, denn die Menschen, die dort genehmigen, die tun das ja auch mit eigenem Wissen und Gewissen. Bei Air Berlin war es möglich, diesen Überbrückungskredit bei der EU genehmigen zu lassen. Und insofern würde ich jetzt sagen, aus dem Vorbild von vor 2 Jahren könnte man doch ableiten, dass Condor ähnliche Chancen hat.
Trauer bei Thomas Cook, Hoffnung bei der Condor. So geht eine turbulente Woche für die Reisebranche zumindest ein bisschen versöhnlich zu Ende. Vor allem für die Angestellten bei dem großen Ferienflieger.
Die Freude ist natürlich groß. Ich meine, die letzten Tage haben wir alle gebankt, waren aber alle durch die Bank weg echt positiv gewesen.
Wir freuen uns, weil es weitergeht. Die Condor darf fliegen. Wir lieben Fliegen.
Das war HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt's auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Aydoğan Makasci.